Guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist eine spezielle Situation, aber ich freue mich auch sehr, dass es möglich ist, dass wir miteinander so Predigt Gottesdienst haben. Wir tun hier live aufzeichnen und ihr zu Hause auf dem Sofa, vielleicht noch mit einem Kaffeetässchen in der Hand oder mit einem feinen Gipfeli, dürft den Gottesdienst einfach geniessen. Es ist vielleicht sogar ein Traum, der vom einen oder anderen in Erfüllung geht, jetzt mal auf dem Sofa können, so einen Gottesdienst miterleben. Ich bin auch mega froh und es erstaunt mich, ja, dass wir es in so kurzer Zeit geschafft haben, auch mit dem ganzen Team von der Technik, das auf die Beine zu stellen, dass das jetzt so hervorragend und gut klappt. Ich habe wirklich unglaublich Freude und am liebsten würde ich jetzt mit allen zusammen einen riesen Applaus machen für unser Technikteam. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es gibt aus bekannten Gründen nicht so viel Resonanz jetzt dahin. Aber wenn du den Applaus gerne machen willst, kannst du ja in den Kommentaren unten dran in YouTube kannst du etwas schreiben und deinen Dank an die Technik auch ausdrücken, dass sie es innerhalb von so kurzer Zeit geschafft haben, das Ganze auf die Beine zu stellen, sodass du jetzt bequem kannst zu Hause sitzen auf dem Sofa und wir sind da, ganz wenig Leute, und können unter den richtigen Massnahmen das so in dieser Form aufzeichnen für euch zu Hause. Es ist wirklich eine spezielle Zeit. Es ist anders, als wir es gewöhnt sind. Mir ist besonders eingefahren gestern, als ich zu Hause war und aus dem Fenster geschaut habe und gesehen habe, wie der Krankenwagen durchfährt, in der Nachbarschaft irgendwo gehalten hat, wie die Leute die Schutzmäntel angelegt haben, die Pfleger doppelte Händchen angezogen haben, Schutzbrille, und dann im Haus verschwunden sind für längere Zeit. Wenn man so sieht, wie es ganz nahe kommt und man merkt, dass ja, die aktuelle Situation uns überall betrifft, vielleicht Leute, die krank sind, die zuhause, vielleicht weil man jetzt einsam ist, weil man nicht mehr so viel raus kann, weil man seine Bekannten und Freunde weniger treffen kann, vielleicht auch wegen der Unsicherheit bei der Arbeit, im Job, wie geht das wirtschaftlich weiter, dann ist es doch eine herausfordernde Situation, ich glaube, für ganz viele Leute. Und es ist wichtig, dass wir alle mithelfen, ja, dass wir miteinander auch durch die Zeit durchkommen. Ich habe ein Zitat euch mitgebracht von der Corrie ten Boom. Sie hat Krisenzeit erlebt. Im Zweiten Weltkrieg hat sie Juden versteckt. Sie ist selber ins Konzentrationslager gekommen. Sie hat es überlebt. Also sie hat, glaube ich, eine Krisenzeit erlebt, die noch schlimmer und tiefer war, als wir das jetzt anfangen zu erleben. Und sie hat gesagt: Die Unsicherheiten dieser Zeit sind das Rohmaterial für unseren Glauben. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Da gehört man einerseits die Zuversicht raus, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Und andererseits, ganz spannend, das Rohmaterial von der Unsicherheit in dieser Welt. Also was alles passiert um uns herum und was vielleicht auch manchmal ein bisschen drunter und drüber geht. Das ist das Rohmaterial für unseren Glauben. Das kann dazu führen, dass unser Glaube in die Tiefe wachsen kann. Und darum habe ich auch das Thema gewählt heute: Wachsen, Wachsen im Glauben. Ein Text, der das sehr gut beleuchtet aus dem Johannes 15, wo wir miteinander auch eintauchen wollen, dass wir in dieser Zeit der Herausforderung bewusst sagen können: Ich will in dieser Zeit im Glauben wachsen. Und es ist auch etwas, das sehr ermutigend ist, egal wo du unterwegs bist, ob du schon seit 80 Jahren Christ bist und Jesus kennst, oder ob du Jesus gar noch nicht kennst und sagst: Hey, wer ist das überhaupt? Es ist immer möglich, dass wir im Glauben einen Schritt vorwärts wachsen können. Und das ist mein tiefer Wunsch, jetzt, heute, an diesem Sonntagmorgen, dort, wo du bist, dort, wo du auf dem Sofa sitzt oder am anderen Ort, dass wir im Glauben ein Stück tiefer zu Jesus hinwachsen. Und ich will dich ermutigen, nimm die Chance wahr. Wir wollen Gott darum bitten, in einem Gebet. Steh doch auf, dort wo du bist. Stell den Kaffeetässchen kurz an und das Gipfeli. Und steh auf aus dem Sofa, dass wir Gott darum bitten können und sagen: Ja, wir wollen wirklich im Glauben wachsen. Und dort, wo ich jetzt bin, dort, Jesus, sollst du reden zu mir, in mein Herz inne, in meinen Verstand inne, und sollst mich einen Schritt näher zu dir hinführen. Ich bin sicher, viele hängen jetzt noch umeinander. Dann steh jetzt auf und lass uns zusammen beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns verbindest. Danke, Jesus Christus, dass du wirkst. Egal, wo wir sind, weil du bist überall. Danke, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, in unsere Herzen und in unseren Verstand. Und lass uns in die Tiefe wachsen, lass uns einen Schritt näher zu dir wachsen, dass wir mitnehmen können, das, was du uns mitgeben willst. Amen. Jetzt kannst du es wieder gemütlich machen, sitz an, geniesse die Zeit und komm mit. Du darfst gerne auch deine Bibel holen gehen. Wir wollen miteinander aus dem Johannes 15 lesen. Sicher hat der ein oder andere auch im Schrank noch eine Bibel irgendwo verstaut. Hol sie doch führen und schau mal im Johannes-Evangelium, Kapitel 15, wo das ist. Schlag die Stelle mit mir auf und lies mit. Es ist eine ganz spannende Stelle. Es ist in der Abschiedsrede von Jesus. Jesus hat seine Jünger zusammengenommen. Er ist mit ihnen angesessen und hat mit ihnen ein Fest gefeiert, das Passafest. Es war kurz vor dem Moment, wo Jesus am Kreuz sterben musste. Und Jesus hat das gewusst. Und im Johannes, ab Kapitel 13, sagt er seinen Jüngern alles, was ihm also richtig auf dem Herz gelegen ist. Ja, stell mir das vor, wie wenn man einen Menschen, den man sehr gerne hat, für eine längere Zeit muss Abschied nehmen, muss ein Stück weit verlassen. Und dann alles, was man auf dem Herz hat, wird man doch noch weitergeben, wird man noch mitteilen. Gerade am Anfang im Kapitel 13 von diesen Abschiedsreden heisst es, dass Jesus das alles da und gesagt hat, weil er seine Jünger so fest liebt. Und dann heisst es weiter, dass er sie auch bis am Schluss geliebt hat. Also was wir heute lesen miteinander, das ist Ausdruck von der Liebe von Jesus, weil er seine Jünger etwas mitgeben will, was er so für wichtig hält. Und auch am nächsten Sonntag werden wir dann da an dieser Stelle weiterdenken miteinander. Jesus wäscht seine Jünger die Füße vor dem Essen. Er sagt ihnen damit, hey, dienet einander. Dann sagt er ihnen verschiedene Sachen. Sie essen miteinander. Jesus bricht das Brot. Sie trinken den Wein von der Traube. Jesus tut den neuen Bund erklären. Er tut quasi mit ihnen das Abendmahl einsetzen. Und dann lesen wir am Schluss vom Kapitel 14, wie sie aufgestanden und aufgebrochen sind. Also wir können uns vorstellen, wenn wir jetzt ins Kapitel 15 eintauchen, dass sie irgendwo unterwegs sind, dass sie am Laufen sind vielleicht miteinander, schon in Richtung vom Ölberg über den Bach Kidron, das ist ein Stück Weg gewesen. Vielleicht sind sie gerade am Rebberg vorbeigekommen. Vielleicht haben sie sich noch erinnert an den Traubensaft, den sie getrunken haben. Und Jesus hat zu ihnen geredet vom Weinstock. Also wer die Bibel dabei hat, jetzt gefunden, vorgeholt, schlönt sie auf, leset mit. Ich lese Verse 1 bis 8 im Johannes 15. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibe sie denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Eine unglaublich tiefe und schöne Bibelstelle. Wort von Jesus, das er redet. Und wenn wir jetzt miteinander darüber nachdenken, ich glaube, es dann lohnt sich, zumal anzuschauen, wer kommt überhaupt vor in dieser Geschichte. Wer kommt überhaupt vor in diesem Bildwort? Jesus brauchte das Bild von dem Weinstock, um seinen Jüngern etwas zu erklären. Als erstes ist da Jesus. Er sagt ja die Worte. Und als erstes sagt er, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin. Auf Altgriechisch, ego, eimi. Aber Jesus hat ja nicht griechisch geredet, sondern sie haben Aramäisch geredet miteinander. Und wenn das Jesus gesagt hat, ich bin, auf Aramäisch, dann hat das tönt wie der Name von Gott. Die Jünger haben in dem Moment gehört, das, was sie kennt haben aus den Schriften, so wie Gott sich an Mose vorgestellt hat beim brennenden Dornbusch. Wo der Mose gefragt hat, Gott, wie soll ich denn den Leuten erklären, wer du bist, wie du heißest? Da hat Gott gesagt, ich bin, der ich bin. Und genau mit dem Wortlaut hat Jesus seine Jünger angesprochen, ich bin. Das hat er im Johannesevangelium 7-mal gemacht. Es ist ganz spannend, das nachzuverfolgen. Also die Jünger hören, ah, Jesus sagt eigentlich, er ist Gott. Und dann sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Wenn die Jünger hören, wahre Weinstock, dann müssen wir uns zurückversetzen in die Zeit, in den Kontext, wo sie gewesen sind, damals vor 2000 Jahren. Was haben sie gehört, wo das Wort vom Weinstock tönt hat? Du stellst dir vielleicht eine schöne Weinflasche vor, die es nachher gibt, mit dem Sonntagsbraten. Das ist alles noch möglich, bis ich zu Hause. Die Jünger, die haben etwas anderes im Ohr gehabt. Und zwar aus der Schrift, aus der Tora, aus dem Alten Testament heraus, haben sie das Bild vom Weinstock für das Volk Israel gekannt. In den Psalmen zum Beispiel heisst es, dass Gott den Weinstock genommen hat, aus Ägypten raus und eingepflanzt hat im verheißenen Land. Dass er sich darum bemüht hat. Es heisst, du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Es gibt ganz viele Stellen, wo man liest, wie Gott den Weinstock pflegt, den Rebberg pflegt, Stein wegnimmt, Glut für ihn schaut, eine Mauer rundum baut, dass er beschützt ist. Aber fast an allen Stellen heisst es auch, wie der Weinstock keine Frucht gebracht hat oder schlechte Frucht gebracht hat, wie er verdorrt ist. Und die Geschichte von Israel kennen aus dem Alten Testament tatsächlich ganz viele Momente, wo sie von Gott weggekommen sind, wo sie nichts von Gott haben wollen wissen, wo sie ihre eigenen Wege gesucht haben. Und jetzt kommt da Jesus und er sagt, hört mal, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin jetzt der, der sich all das bewahrheitet, was das Volk Israel nicht hat erfüllen können. Jetzt werden all die Verheißungen und Zusagen erfüllt. Sie werden jetzt wahr. Jetzt ist ein neuer Bund, der anbricht. Jetzt entsteht die Gemeinde, die Kirche, das neue Gottesvolk, der neue Weinstock. Und die Verheißungen werden wahr. Der neue Bund ist der wahre Weinstock, wo all das erfüllt wird, was Volk Israel nicht hat können erfüllen, dazumal. Also mit anderen Worten, Jesus sagt, ich bin Gott. Und jetzt wird das alles erfüllt, was verheißen war. Und es ist interessant, Jesus ist ja mit seinen Jüngern auf dem Weg Richtung Kreuz. Es ist nicht gerade ein sehr ruhmvoller Moment. Es ist eher ein Weg in die Krise hinein. Und in dem Moment ihnen sagt Jesus das so den Jüngern. Jemand zweites, der vorkommt in dem ganzen Bildwort, in diesen Versen, das ist der Weingärtner. Ein Bild für Gott. Jesus sagt, das ist Gott. Ganz am Anfang kommt er vor. Und ein Weingärtner, das ist einer, der bemüht darum ist, dass der Rebberg gute Frucht bringt. Und am Schluss, wenn wirklich gute Frucht entsteht, wenn es einen guten Wein gibt, dann tut man auch den Weingärtner loben. Also, wenn ihr einen guten Wein trinkt, wenn du einen guten Wein trinkst zu Hause, dann kennst du das wahrscheinlich auch. Dann sagst du nicht, boah, die Rebe, die hat das aber gut gemacht, die ist jetzt aber richtig gut da angewachsen. Sondern im Gegenteil, man sagt, wow, auf dem Weingut, die Winzer, die haben es aber wirklich im Griff. Die machen das super gut. Die haben einen richtig guten Wein produziert. Und genau so steht am Anfang von diesen Versen, im ersten Vers, Gott ist der Weingärtner, der sorgt für den Weinberg. Und im Vers 8 lesen wir, dass durch das, dass gute Frucht entsteht, der Vater im Himmel verherrlicht wird. Der Vater, wo Jesus von ihm sagt, dass er ein liebender, guter Vater ist, wo sich wünscht, dass seine Familie gross ist und wächst und ganz viel dazukommt. Und das finde ich so einen ermutigenden und wohltuenden Anfang. Jesus, der sagt, ich bin Gott und jetzt werden die Verheißungen wahr. Und das in einer Zeit vom Schrecken. Für die Jünger ist da eine Welt zusammengebrochen. Es ist völlig drunter und drüber gegangen. Und Gott, der am Anfang steht, der sorgt und der am Ende steht, als guter, liebender Vater. Und das dürfen wir auch jetzt wissen, in dieser Zeit, in der wir drinstehen, Für einige bedeutet das vielleicht auch eine Zeit vom Schrecken. Für viele bedeutet es, dass einiges drunter und drüber geht, weil es speziell ist. Aber wir dürfen wissen, Jesus, er ist Gott. Und er hat alles in seinen Händen. Bei ihm werden Verheißungen wahr, egal wie die Umstände da auf dieser Welt sind. Und der Vater, er sorgt für uns. Er ist ein guter Vater, der über allem steht und der alles in seinen Händen hat. Und das dürfen wir wissen, auch in dieser Zeit. Gott ist der gleiche, gestern, heute und morgen. Und wir dürfen auf Jesus schauen und an ihm dran sein, wo wir dürfen wissen, er ist ganz Gott und er ist der wahre Weinstock. Und als Drittes haben wir da ja auch noch die Jünger. Die kommen auch vor, und zwar als Reben. Es wird da gesagt, die Jünger sind die Reben. Und als Erstes müssen wir uns ja fragen, ja, was bedeutet das, Jünger von Jesus sein? In der damaligen Zeit war das relativ klar gewesen. Jesus hat gesagt, Petrus, komm, folg mir nach. Der Petrus war nicht mehr Fischer gewesen, sondern hat umgedreht und ist Jesus nachgefolgt. Und hat gesagt, ja, Jesus, ich komme und folge dir nach. Verschiedene andere Jünger haben das auch gemacht und gesagt, ja, Jesus, ich folge dir nach. Und der Ruf von Jesus, der geht bis heute, dass Jesus sagt, komm, kehr um und folg mir nach. Es ist interessant im Johannesevangelium, im Kapitel 3, wie das Jesus auch einem erklärt, als mitten in der Nacht gekommen ist und Jesus gefragt hat, du Jesus, was muss ich denn machen, um ein Nachfolger, ein Jünger von dir zu werden, quasi ein Rebbe an deinem Weinstock. Und Jesus hat ihm gesagt, du musst neu geboren werden. Der hat das dort nicht ganz verstanden. Er hat gesagt, ja, ich kann doch nicht wieder im Bauch von meiner Mami reinschleifen irgendwie und nochmal rauskommen. Das geht ja nicht. Aber Jesus macht deutlich, es geht um eine geistliche Neugeburt. Um eine Neugeburt, die nur der Heilige Geist kann wirken. Um eine Neugeburt, die mit dem ewigen Leben zu tun hat und nicht mit dem irdischen Leben. Eine Neugeburt, die aus dem Glauben rauskommt. Im Vers 15, Kapitel 3, sagt er, dass er selber am Kreuz muss sterben, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und ein bisschen später, im Vers 17, sagt er, dass Gott seinen Sohn geschickt hat, damit die Welt durch ihn gerettet wird. Also der Ruf, der geht bis heute, komm, folg mir nach. Und vielleicht ist das genau dein Wachstumsschritt, wo du heute einen Schritt in deinem Glauben kannst wachsen. Wo du kannst sagen, okay, Jesus, du rufst ja mich. Heute, ich will dich besser kennenlernen. Ich will entdecken, was es bedeutet, umkehren. Ich will entdecken, was es bedeutet, was du am Kreuz da hast. Dass du gestorben bist für meine Schuld, für meine Sünde. Das, was mich letztlich wegführt von Gott. Ich will die Vergebung in Anspruch nehmen. Und ich will sagen, ja, Jesus, ich will dein Jünger sein und dir nachfolgen. Das ist etwas, das kann man einfach im Gebet Jesus sagen. Man kann sagen, ja, ich höre deinen Ruf. Ich will die Vergebung annehmen und ich will dir, Jesus, nachfolgen. Und in dem Moment wird man ein Jünger von Jesus, wird der Rebbe an dem Weinstock. Die Jünger, die mit Jesus damals unterwegs waren, sie haben sich entschieden, ja, ich will dem Jesus nachfolgen. Und es ist dann ganz spannend, wie in unserem Abschnitt immer wieder heisst, dass sie sich selber haben können entscheiden, ob sie jetzt in Jesus bleiben wollen oder nicht. Das ist jetzt eine Stelle, wo das Bildwort von der Natur durchbrochen wird. Ich meine, in der Natur ist es ja völlig klar. Eine Rebe, die bleibt am Weinstock dran. Oder hast du schon mal eine Rebe gesehen, die sagt, ja, come on, jetzt gefällt es mir da nicht mehr so gut. Weinstock, tschüss, ich gehe selber einen Spaziergang irgendwo machen und tut sich da abgliedern. Das ist in der Natur unvorstellbar. Also es ist auch selbstverständlich, dass die Rebe am Weinstock dran bleibt. Aber Jesus sagt, bei mir ist es anders. Es ist die Entscheidung von jeder einzelnen Rebe, ob sie überhaupt dran hängen will. Und ob sie dran will bleiben. Das kommt in allen Versen zum Tragen. Im Vers 4 sagt Jesus, bleibt in mir. Im Vers 5 sagt er, wer in mir bleibt. Im Vers 6, wenn jemand nicht bleibt. Es gibt auch Leute, die nicht bleiben wollen. Vers 7 sagt er, wenn ihr bleibt. Und das ist ganz spannend. Jesus lässt uns die Entscheidung, ob wir bleiben wollen. Am Weinstock oder nicht. Jesus warnt auch, in diesen Versen, sehr eindrücklich. Vielleicht erinnere ich dich zurück an den Anfang, im Kapitel 13, von diesen Abschiedsreden, dass sie die ganze Stadt gefunden haben, weil Jesus die Jünger so liebt. Und weil er sie so liebt, hat er sie auch gewarnt, was passiert, wenn wir nicht am Weinstockbett dran sind. Und es ist eine ganz logische Folge. Eine Rebe, die nicht am Weinstock ist, die verwelkt, sie verdorrt, sie geht ab. Man nimmt sie weg, tut sie entsorgen auf dem Kompost oder wie damals üblich, man verbrennt sie. Man hat verschiedene Ideen in der Auslegung auch, was das könnte bedeuten. Wer ist jetzt der Mehr, der das wegnimmt, zusammensammelt, geht auf verbrennen? Aber etwas, ein Punkt ist ganz klar in dem inne. Und zwar, dass es die eigene Entscheidung ist. Die eigene Entscheidung von jedem Mensch, von jedem Jünger, von jeder Rebe. Ob ich will an Jesus dranbleiben oder nicht. Der erste Fakt ist, dass Gott als Weingärtner alles dafür tut, dass möglichst der Weg frei ist, zum Dranbleiben, dass es möglichst einfach ist. Gerade im Alten Testament, wenn man vom Volk Israel liest, wie fruchtlos dass sie gewesen sind, dann ist es so spannend. Zum Beispiel im Jesaja 5, wie beschrieben wird, mit wie viel Leidenschaft Gott sich bemüht, die Reben wieder irgendwie zurückzubringen, zu schauen, dass sich Frucht entstehen kann, wie Gott sich einsetzt. Und auch in unserer Stelle, wo wir gerade lesen, im Vers 2, dort heisst es, dass die Rebe weggenommen wird. Das Wort, das hier im Altgriechischen steht, für weggenommen werden, airo, das bedeutet auch aufheben, auflesen, auflupfen, aufheben. Wenn du dich also von Gott wegfühlst, nicht näher mit ihm verbunden, das Gefühl hast, vielleicht bist du nicht so näher an dem Weinstock, dann darfst du wissen, Gott wünscht sich nichts mehr, als dass du dich wieder einklingst. Als dass du kommst und sagst, ja, Jesus, ich will mit dir verbunden sein. Er will dich aufheben und wieder einhängen. Aber Fakt 2, es ist deine Entscheidung. Es wird niemand gezwungen dazu. Es kommt nicht einfach der Weingärtner und tut einem reindrücken. Das darfst du ganz für dich selber entscheiden. Und das ist interessant, wenn wir über das Wachstum nachdenken. Ich will heute auch einige Mythen aufdecken. Ein Mythos ist, wenn es um Wachstum im Glauben geht, dass man denkt, ja, je länger ich gläubig bin, wenn ich Christ bin, dann wachse ich automatisch im Glauben jeden Tag mehr. Aber richtig ist, dass wir uns immer wieder jeden Tag neu dazu entscheiden können, ja, Jesus, ich will an dir dranbleiben. Ich will an dir hängen und mich mit dir verbinden. Entscheidung, die wir jeden Tag wieder neu fällen können. Und ich will dich ermutigen an dieser Stelle, wenn du das Gefühl hast, du bist weg von Gott oder bist nicht bei Jesus dran, dann entscheide dich jetzt und morgen und übermorgen. Jesus, ich will mit dir verbunden sein. Gerade in dieser speziellen Zeit. Also das sind die Personen, die vorkommen. Der Rebe, die Jünger, der Weinstock Jesus und der Weingärtner, der Vater im Himmel. Und jetzt passiert da ja einiges mit den Reben, mit dem Weinstock. Das heisst, dass einige Reben keine Frucht bringen. Die werden weggetan. Und eben die logische Folge, sie verdorren, sie werden verbrannt. Aber es heisst ja, dass einige Frucht bringen. Und das ist etwas Wunderschönes. Und was ist jetzt das, was Gott zu denen sagt? Zu denen, die Frucht bringen? Man könnte vielleicht denken, er sagt, ja, super, Reben, du bist so gut. Ich tue dich loben und rühmen. Oder er sagt, ja, jetzt hast du so viel Frucht gebracht, jetzt kannst du mal Ferien machen gehen. Aber interessant, im Vers 2, der Weingärtner kommt und reinigt sie. Andere Übersetzungen sagen sogar, beschneidet sie, damit sie noch mehr Frucht bringen. Mit Reinigen können wir uns einerseits einfach mal Abwaschen vorstellen, mit Wasser vielleicht, von Ungetier und Dreck, aber auch beschneiden, dass der Weingärtner kommt und das wegschneidet, wo im Weg ist, dass mehr Frucht kann stehen. Das Unnötige quasi. Er schafft neue Freiraum. Im Vers 3 heisst es ja dann auch, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Also auf die eine Seite wird man gereinigt und auf die andere Seite als Jünger ist man schon rein. Um dann noch ein bisschen auf die Spur kommen, lohnt sich noch mal einen Blick zurück an den Anfang von diesen Abschiedsreden, wo Jesus den Jünger die Füße wäscht. Da ist der Petrus, der sagt, Jesus, du musst mir nicht nur die Füße waschen, bitte wasch mich ganz von oben bis unten. Und Jesus sagt ihm dann, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein. Das sagt Jesus zu den Jüngern. Und das ist der Moment, wo man neu geboren wird, wo man umkehrt und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Da wird man ganz rein gewaschen. So wie es Jesus auch sagt im Kapitel 15, ihr seid schon rein. Aber wenn wir nachher wachsen im Glauben, wenn wir unterwegs sind in dieser Verbindung mit Jesus, dann der neue Mensch, das neue Leben, das ist etwas, was sich auch im irdischen Leben immer mehr zeigen darf. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg, wo man unterwegs ist, ein Weg vom Wachstum. Und auf dem Weg ist es nötig, dass immer wieder abgeschnitten und weggewaschen wird, was im Weg ist, dass wir verbunden sein mit Jesus. Ich bin ganz ermutigt vor dieser Krise von einem Besuch heimgekommen, bei einem alten Senior, der ein Jünger ist von Jesus. Es hat mich so fasziniert. Ich habe die Person gefragt, sag mal, was ist dein Wunsch? Was ist dein Anliegen? Und die Person hat gesagt, dass ich noch mehr in der Gegenwart von Gott sein kann. Dass ich ihn noch mehr kennenlernen kann und noch mehr in dieser Beziehung mit Gott verbunden sein im Alltag. Und das ist eine Person, die näher mit Gott verbunden ist. Die so viel mit Gott schon erlebt hat. Die so viele Jahre vom Wachstum schon hat. Und es hat mich so ermutigt, zu spüren, hey, das ist ein Wachstum, das nie aufhört. Wo immer weitergeht, wo wir Jesus immer näher kommen können. Und was immer nötig ist, uns wieder neu reinigen zu lassen. Das abschneiden, was im Weg ist. Das wegtun, was uns hindert, was stört. Gott wirken zu lassen. Ein Mythos, den viele haben, ist, dass geistliches Wachstum kann einfach sein. Es gibt so Bücher, 5 Schlüssel für geistliches Wachstum. Da kann man es lesen und dann ist man geistlich gewachsen. Oder man denkt, ich gehe die und die Konferenz zu dem und dem Redner und dann starte ich nachher durch als Christ, dann bin ich so reif. Dann gehe ich nachher ab wie ein Töffli, wo man ein bisschen Gas gibt und fahre los. Richtig ist, dass Wachstum Zeit braucht. Das Wachstum kann bedeuten, zwischen ihnen etwas abzuschneiden. Vielleicht sogar mit Verlust kann zu tun haben. Mit Loslassen kann zu tun haben. Sogar mit einem Schmerz. Aber in dem Sinne dürfen wir auch wissen, das ist zum neuen Freiraum schaffen, dass neue Frucht kann entstehen. Und es ist etwas, was uns auch zutiefst gut tut. Unserer Seele, unserem Herz, unserem Inneren. Jesus sagt auch, dass man rein ist durch seine Worte. Auch ganz ein spannender Satz. Wie kommt das jetzt? Durch seine Worte. Damit meint Jesus, wenn ihr meine Worte hört und danach handelt, wenn er sie ernst nimmt und entsprechend vorwärts geht. Also Jesus sagt, so eine Reinigung, das ist nicht einfach irgendwie eine spirituelle Erfahrung, die man irgendwo spürt, sondern das ist, wenn man das Wort von Jesus hört, wenn man sie ernst nimmt und wenn man sie in Anspruch nimmt, für sich selber. Darum möchte ich dich ermutigen, lies deine Bibel, nimm sie immer wieder führen, tu in diesen Wort von Jesus und in diesen Wort von Gott nachforschen, tu das sie einprägen. Und nimm sie zu Herzen. Du sie für dich selber in Anspruch nehmen. Ein Mythos, den man oft hat im Zusammenhang mit geistlichem Wachstum, das ist, wenn man so Zeiten vom Leiden hat. Wie jetzt vielleicht die Jünger damals, wo sie auf dem Weg sind am Ölberg. Oder wie viele von uns heutzutage. Dass das automatisch zum Wachstum führt. Eine Krisenzeit. Aber das ist nicht so. Das ist falsch. Das kann einfach dazu führen, dass man niedergeschlagen ist. Vielleicht sogar depressiv. Dass man Selbstmitleid überkommt und irgendwo darin versinkt. Was richtig ist, ist, dass das Wort von Gott dazu braucht. Dass man seine Verheißungen in dem Moment in Anspruch nimmt. Dass man daran festhält, dass Jesus gegenwärtig ist. Dass er trägt, dass er unterstützt. Dann kann es zu einem Wachstum führen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du irgendwo weißt, Gott hat zu dir geredet, du hast das Wort von Jesus gehört und er will, dass du etwas abschneidest in deinem Leben, dass du etwas loslässt, wo dich hindert, zu Gott zu kommen, dann tu es. Dann tu es jetzt in diesem Moment. Weil es wird einen neuen Freiraum geben. Auch wenn es dich im Moment vielleicht etwas kostet, es wird dir einen neuen Raum schaffen und es wird deiner Seele gut tun. Ich will dich da ermutigen dazu. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, was Gott dir schon lange gesagt hat, und du hast bis jetzt immer rausgeschoben, dann mach es jetzt. Das Reinigen ist das eine, was vorkommt. Das andere ist, das heisst immer wieder, man soll in Jesus bleiben. Wie ist denn das, in Jesus bleiben? Im Vers 4 zum Beispiel, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibe sie denn am Weinstock, so auch ihr nicht. ihr bleibt denn in mir. Was ich sehr wohltuend finde, in dem Zusammenhang mit dem in Jesus bleiben, ist, dass man sieht, dass wenn man in Jesus bleibt, dass automatisch Frucht entsteht. Das ist auch etwas völlig Logisches, wenn man an den Weinstock denkt. Es ist ja nicht so, dass der Reben sagt, ja, komm, ich tue jetzt mich mega zusammen, jetzt tue ich neue Frucht schaffen irgendwie. Sondern der Reben ist einfach am Weinstock dran und der Saft, der kommt, der schafft, dass Wachstum entsteht. Und so ist es auch bei Jesus. Wir dürfen einfach an ihm dran sein, in ihm bleiben. Dann schafft er neue Frucht. Wir müssen nicht uns um Frucht bemühen und darum kämpfen, sondern unsere Aufgabe ist, in Jesus zu bleiben, an ihm dran zu bleiben. Und der Text gibt auch drei Antworten, was das bedeuten kann, in Jesus zu bleiben. Wenn wir noch weiter in die Bibel eintauchen, finden wir noch andere Hinweise. Aber die drei Hinweise aus dem Text heraus, die da so nahe mit dem verbunden sind, was Jesus gesagt hat, die will ich euch unbedingt weitergeben. Das erste ist, das Zusammensein mit anderen Gläubigen. Das Bild vom Weinstock, das macht eigentlich sehr klar und deutlich, dass kein Reben irgendwo allein rumhängt. Man ist miteinander an Jesus dran. Das ist auch sehr nah mit dem Bild zum Beispiel aus dem 1. Korinther 12 verbunden, was heisst, dass man miteinander als Jünger ein Leib ist und Jesus ist das Haupt. Also das, was das Wachstum ermöglicht, ist, dass man miteinander am gleichen Weinstock hängt. Und ich möchte dich ermutigen, ist jetzt vielleicht in dieser Zeit gerade ein bisschen schwierig, aber nach dieser Zeit von dem ganzen Virus, dass du wirklich bewusst sagst, ich will Gemeinschaft mit anderen Gläubigen suchen. Dass wir zusammen wachsen können, dass wir zusammen voneinander lernen können, dass wir einander korrigieren können und dass wir einander ermutigen können, in Jesus zu bleiben. Ein zweiter wichtiger Punkt, was bedeutet, in Jesus zu bleiben, der wird im Vers 7 deutlich. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also etwas sehr Grifffestes. Jesus sagt, zum in mir bleiben, sollen meine Worte in euch bleiben. Ganz spannend. Jesus sagt, es geht nicht einfach um ein irgendwie emotionales, schwärmerisches Empfinden von Nähe, sondern es ist ganz konkret, das Wort von Jesus soll in uns bleiben. Für mich ist das eine grosse Ermutigung, immer wieder in der Bibel nachforschen gehen und zu schauen, was Jesus sagt. Und es gibt so viele Momente, wo ich so froh bin, wenn ich im Wort von Gott lese und merke, hey, genau das ist jetzt wahr. Genau das erfüllt sich jetzt. Die Zusage ist jetzt gültig für mein Leben. Es ist so etwas Wohltuendes. Und ich möchte dich ermutigen, nimm deine Bibel, die du jetzt vielleicht gerade aus dem Kasten geholt hast, lies drin, tu dir die Worte von Jesus zu Herzen gehen lassen und tu dir nachher handeln. Wenn Jesus sagt, in dem Wort bleiben, dann meint er ja nicht nur einfach das alles lesen, sondern lesen und in Anspruch nehmen, dann handeln. Es ist auch ein Mythos, dass man denkt, je mehr Bibelwissen, das ich habe, desto mehr wachse ich im Glauben. Aber das ist falsch. Die Leute, die am meisten Bibelwissen hatten zu der Zeit von Jesus, ja, sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Bibelwissen allein langt nicht, um im Glauben zu wachsen. Aber wenn ich das, was ich weiss, auch tue, dann entsteht Wachstum. Das Dritte, was wir auch entdecken im Vers 7, Johannes 15, Vers 7, ist, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Jesus führt uns ins Gebet. Er sagt, redet mit Gott, bleibt im Gespräch mit Gott, bittet ihm, was euch auf dem Herzen ist. Und das möchte ich dich auch ermutigen. In Jesus verbunden sein bedeutet, mit ihm im Gespräch bleiben. Auch still sein. Auf ihn hören. Gerade jetzt, wenn es vielleicht auch mal still ist, die Heim bewusst sagen, Jesus, was willst du mir sagen? Ich will den Fokus jetzt auf dich legen. Und ins Gebet gehen. Beten, dass Jesus hilft, näher bei ihm verbunden zu bleiben. Beten, dass er hilft, das, was er will, reinigen zu lassen. Vielleicht am anderen Punkt einfach sagen, Jesus, ich will dich überhaupt mehr kennenlernen. Hilf mir, dass ich dich mehr kennenlernen kann. Beten auch für die Leute, die es jetzt schwierig haben, in dieser ganzen Krise hinein, die vielleicht krank sind. Eben allein die Heime, die existenzielle Ängste haben, wegen der Arbeitsstelle, wegen dem Job. Beten dafür, für unsere Regierungen, dass sie gute Entscheidungen treffen können, die der ganzen Gesellschaft gut und wohltuend. Für die Familie, für die Freunde bei der Arbeit. Und die Verheißung, die da steht, die dürfen wir mitnehmen. Wenn wir Jesus sind, wenn wir mit ihm verbunden sind und in seinem Wort verankert sind, dann heisst es, dass Jesus die Gebete erhören will. Und so will ich auch dich ermutigen, komm von Jesus. Du mit ihm reden. Du sein Wort für dich in Anspruch nehmen. Bleib auch in dieser Zeit verbunden mit anderen Christen. Das bedeutet es, in Jesus verbunden zu sein. Ein Gedanke noch zu den Früchten. Ich habe vorher gesagt, das ist etwas, was Gott schenkt. Das ist nicht etwas, was man selber aus sich heraus hervorbringen sollte. Weil Jesus sagt ja selber, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wir sind ja sehr gut im viel Sachen machen. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Trotzdem ist es spannend, sich zu überlegen, was ist denn mit diesen Früchten gemeint? Was entsteht da überhaupt? Beim Weinstock haben wir ja die Früchte gern, einen feinen Traubensaft, ein paar feine Trauben oder einen richtig guten Wein, den wir auch jetzt in diesen Tagen geniessen können. Wie sieht denn das mit den Früchten aus, die Jesus meint? In der Bibel wird verschiedenst über Früchte geredet. Sehr eindrücklich zum Beispiel im Galater 5, 22, wo verschiedene Früchte aufgezählt werden, die der Heilige Geist in uns bewirken. Liebe, Hoffnung, Geduld, Frieden, einige andere auch noch. Und es lohnt sich zu sagen, Jesus, die Frucht, die will ich, dass sie mehr wachsen darf. Ich will mit dir verbunden sein, dass du sie kannst wirken. Es ist ja interessant, was man im Moment aus China hört. Dort ist sich ja die ganze Gesellschaft wieder ein bisschen am Finden und die Massnahmen werden gelockert und anscheinend sind die Standesämter ausgebucht für die nächste Zeit, weil alle Leute sich scheiden lassen wollen. Weil sie in dieser Zeit so nahe aufeinander gehockt sind, dass alle Probleme zum Vorschein gekommen sind, die man vorher vielleicht verdrängen hätte können. Und ich möchte dich ermutigen, speziell in dieser Zeit mit Jesus verbunden zu sein und ihn zu bitten, dass er die guten Früchte schenken kann von der Geduld. Was es doch braucht, wenn man immer aufeinander oben hockt, dass man Geduld hat voneinander. Die Frucht vom Frieden, dass man sich für den Frieden einsetzt. Dass man miteinander für den Frieden betet. Die Frucht von der Liebe. Gerade die heilige Familie, dass man sich immer wieder sagt, wie lieb das man sich hat. Das ist nicht etwas, das macht man nur am Anfang, wenn man heiratet. Das macht man, solange man miteinander zusammen ist. Die Frucht von der Treue, dass man daran dranbleibt. Ich will dich ermutigen, nimm die Sachen besonders jetzt zu Herzen und sag, ja Jesus, schaff an mir, ich bin mit dir verbunden und schenk, dass die Früchte durch mich können, zu den Leuten wirken, die ich jetzt miteinander zusammen sein kann. Dass es bei uns in der Schweiz nicht gleich geht, wie in China und Standesämter nachher überfüllt sind. Aber gerade im Zusammenhang mit dem Bild ist eine Frucht die, die besonders raussticht. Und zwar werden die Jünger als Reben beschrieben. Leute, die das Leben von Jesus, das ewige Leben, überkommen. Das Leben, das reinfließt. Und wenn neue Früchte entstehen, bedeutet das auch nichts anderes, als dass Menschen, die Jesus noch nicht gekannt haben, die dieser Hoffnung erfahren, dass sie reingewaschen werden und dass sie jünger werden. Dass sie hinzugefügt werden zu dem Weinstock. Und das ist die Frucht, die da am nächsten bei dem Bild dran ist. Und ich will dich auch ermutigen, nimm das mit in deine Verbundenheit mit ihnen, mit Jesus. Ins Gebet und bete für die Menschen, die du kennst in deinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ihn kennenlernen mögen, dass sie die Hoffnung und Zuversicht in ihm finden dürfen, dass sie vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit einen Halt in ihm finden, der über die Welt rausgeht und nicht an dem Geschehen in dieser Welt fest ist. Und bist mutig und erzähl weiter von Jesus. Viele Menschen sind offen, manchmal denken wir es gar nicht und wir dürfen einfach weitergehen und weiter sagen, dass die Frucht entsteht aus dieser Verbundenheit mit Jesus innen. Möchte ich zum Schluss kommen? Vielleicht willst du auch langsam jetzt wieder einen Kaffee rauslassen oder so. Dann ist das gut, wenn man da langsam abrundet. Im Vers 8 heisst es, dass der Vater verherrlicht wird, wenn viel Frucht entsteht. Und eigentlich ist das völlig logisch. Wenn ein guter Wein rauskommt, dann wird der Weinbauer verherrlicht. Und das ist das Ziel, das Jesus hat, dass der Vater verherrlicht wird. Und das ist auch unser Ziel, das wir dürfen. Wir dürfen einfach die Jünger sein und das ist etwas wirklich Gutes. Und es zeigt auch, jetzt gerade in dem Abschnitt, dass das ein Weg ist, wo man unterwegs ist. Ein Weg, wo wir auch dranbleiben miteinander und weiter darüber nachdenken. Und ich will ermutigen, Gang Schritt für Schritt vorwärts. Ich habe als Bild für den ersten Schritt ein Kreuz. Und das Kreuz zeigt das Ja zu Jesus, ich will Jünger von dir sein. Ich will umkehren, ich will dir nachfolgen, ich will die Vergebung vom Kreuz in Anspruch nehmen. Vielleicht ist das der Teil von deinem Wachstumsweg, wo du unterwegs bist. Vielleicht ist es auch der nächste Schritt. Das Haus, das du siehst. Dein Lebenshaus, wo du sagst, Jesus, Ich will mich an dir orientieren, ich will mit dir verbunden sein und mein Lebenshaus dir hingeben. Dass du mit mir fühlen, dass du mit mir gestalten. Und dann der dritte Schritt, wo du gesendet wirst, dass Frucht entsteht, wo Jesus dich schickt und sagt, komm, gang, gang hin und du weiter erzählen von mir, du einladen dazu. Dann an Jesus bleiben und erleben, wie Frucht entstehen darf. Egal, wo du bist auf dem Weg, bei welchem Punkt, bei welchem Schritt, wo dass du in diesem Wachstum unterwegs bist, ich will dich ermutigen, gang einen Schritt weiter. Am nächsten Sonntag werden wir weiter darüber nachdenken. Ab Vers 9 ist ganz spannend, wie Jesus über Liebe, Freundschaft und Zeichen der Freundschaft auch redet. Da werden wir miteinander am nächsten Sonntag darüber nachdenken. Und ich will dir einfach zum Schluss noch mal die Mitte von diesen Versen, den Vers 5, vorlesen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich will dich ermutigen, bleib dran bei Jesus. Tu dich mit ihm verbinden jeden Tag neu. Tu dich an ihm ausrichten. Tu das bewegen in deinem Herzen. Und wir wollen miteinander beten. Danke, Vater im Himmel, bist du der Weingärtner und sorgst du gut für uns. Wir wünschen uns, dass du verherrlicht wirst, dort, wo wir sind. Und Jesus, wir bitten dich, hilf uns, näher bei dir zu sein. Hilf uns, in dir zu bleiben. Dass wir die Entscheidung jeden Tag wieder neu fällen können und sagen, ja, Jesus, ich bleibe in dir. Hilf uns, dass wir deine Worte immer wieder neu entdecken und für uns selber in Anspruch nehmen. Jesus, hilf uns dazu, dass dort, wo der Vater uns reinigen will, dass wir bereit sind, loszulassen. Gib uns die Kraft, die nötig ist, dass wir den Freiraum entdecken dürfen, der dadurch entsteht. Heiliger Geist, wirk du in uns, dass wir erleben dürfen, wie Frucht entsteht. Nicht, weil wir sie selber hervorbringen, sondern weil du, Jesus, sie durch uns bewirken. Danke, dass wir nicht selber stark sein müssen. Danke, dass wir nicht selber mit uns arbeiten müssen, sondern danke, Jesus, dass du uns all das gibst, was nötig ist, was wir brauchen. Amen. Sicher gibt es den einen oder anderen Punkt, wo du weiter kannst bewegen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, einen Kommentar unten dazu zu schreiben. Ich bin gespannt, was ihr schreibt dazu. Und jetzt möchte ich das Wort wieder übergeben unseren Moderatoren und mache euch den Platz frei, da vor der Kamera.